Willkommen zum letzten Stündli. In diesem Podcast reden wir über Sterben. Weil das zum Leben gehört und weil es uns bewegt. Mein Name ist Elena Ibello. Das letzte Stündli ist eine Produktion von Onda Productions. Onda Productions ist ein gemeinnütziger Verein. Er will dazu beitragen, dass wir offen können über das Leben reden, mit allem, was dazugehört. Du findest alle Infos unter onda-productions.ch. 50 Gespräche sind im letzten Stündli schon veröffentlicht worden und keins davon mit einem Bestatter oder einer Bestatterin. Bemerkenswert, oder? Darum holen wir das jetzt endlich nach. Dieses Jahr sogar doppelt. Dazu später noch mehr. In dieser Folge hier rede ich mit dem Gian Harry. Er arbeitet als Bestatter bei Aurora Bestattungen zu Bern und hat unter anderem schon mit seinem Bestatter-Velo Aufmerksamkeit erregt. Der Gian ist Bestatter mit Leib und Seele und begegnet den Menschen als das, was er in erster Linie selber ist. Als Mensch. Ich glaube, zum Einstieg ist mit dem schon das Wichtigste gesagt. Ich bin auf jeden Fall sehr berührt und bereichert aus dem Gespräch gegangen. Und wenn die meisten BestatterInnen in der Schweiz ihre wichtige Arbeit mit dieser Sorgfalt machen, dann ist damit schon ganz, ganz viel Gutes da für Hinterbliebene in der allerersten Zeit nach ihrem Verlust. Und wie gesagt, dieses Jahr gibt es sogar nochmal ein Gespräch mit einer Bestatterin. Nämlich rede ich am 14. November live mit der Celina Schneider, die in der Stadt Zürich als Bestatterin arbeitet und ebenso grandiose Arbeit leistet. Celina und ich reden im Live-Podcast am 14. November im Krematorium Nordheim in Zürich natürlich über ihre Arbeit, aber auch über persönliche Erfahrungen und Ansichten zum Thema. Und ich bin sicher, dass wir bei aller Ernsthaftigkeit auch werden lachen. Wenn du möchtest auf dem Laufenden bleiben und den Live-Podcast nicht verpassen willst, dann abonnierst du am besten den Newsletter vom letzten Stündli. In den nächsten paar Wochen wird der Ticketverkauf anfangen. Jetzt aber zurück zum Gian und meiner wunderbaren Begegnung mit ihm. Hoi Gian.
Hoi Elena.
Schön, dass du da im letzten Stündli bist und mit mir über Sterben redest.
Ja. Merci fürs Kommen. Danke vielmals, dass ich an dir kam und dass du mich eingeladen hast. Das freut mich sehr.
Wunderbar. Du arbeitest als Bestatter. Und als erstes möchte ich gerne klären, was heisst das eigentlich? Also was sind überhaupt Aufgaben von einem Bestatter?
Ja, das ist sehr vielfältig. Als erstes denkt man natürlich an die Arbeit mit den Verstorbenen. Und das ist tatsächlich natürlich ein grosser, wichtiger Teil. Und dann gehört aber sicher auch noch der Teil mit den Angehörigen dazu, wo mindestens genauso wichtig und vor allem manchmal noch fast herausfordernder ist als der Teil mit den Verstorbenen. Auch wenn man das erstmal vielleicht gar nicht so würde denken. Dann alle Behördengänge, Dokument erledigen auf dem Zivilstandsamt, auf dem Bestattungsamt, die ganze Organisation, von was auch immer sich die Angehörigen oder die Verstorbenen wünschen für den Abschied.
Also das heisst, du tust, jetzt ein bisschen salopp gesagt, nicht nur die Verstorbenen abholen und Zweck machen, sondern du tust eigentlich alles organisieren, was es für einen Abschied so braucht.
Genau. Bei uns im Kanton Bern ist das so, dass die Angehörigen zum Bestatter gehen, im Gegensatz zum Osten von der Schweiz, wo auch da die Dietlike Zürich dazugehört, wo wir im Moment sind. Da geht man auf die Gemeinde und tut mit der Gemeinde, mit den Bestattungsbeamten alles besprechen. Und bei uns geht man zum Bestatter und tut mit dem alles besprechen. Und zweifellos sind bei uns die Möglichkeiten ein bisschen grösser. Die Flexibilität ist ein bisschen grösser. Wir können mehr organisieren, als es da auf der Gemeinde machen. Dafür muss man es selber zahlen.
Ja, und ich glaube, es ist auch nicht überall üblich, dass Trauerfeier auch vom Bestatter organisiert wird, oder? Also oft ist ja das auch ganz komplett getrennte Sache.
Genau. Mhm. Genau. Das ist eben, je mehr man in den Osten geht, wenn das über Gemeinden organisiert ist, manchmal haben die Zusammenarbeit mit den Kirchen, also wenn es eine kirchliche Feier gibt, wird das manchmal noch mit organisiert, manchmal aber auch nicht. Das ist von Gemeinde zu Gemeinde ein bisschen unterschiedlich. Mhm. Und bei uns ist das selbstverständlich, dass man das mit organisiert, immer dann, wenn das der Wunsch der Angehörigen ist.
Und da sind wir jetzt eben wieder bei den Angehörigen. Du hast es vorher angetönt. Das ist eigentlich die grössere Arbeit. Ich meine, wenn man jetzt das so hört, denkt man, ja, logisch. Also logisch, oder? Ah ja, stimmt, mehr so. Weil mit ihnen tust du ja kommunizieren. Und das in einer Situation, wo sie gerade sehr kürzlich oder einen Mensch verloren haben aus ihrem Umfeld.
Manchmal kürzlich, manchmal aber auch bevorstehend. Da gibt es natürlich auch alle Varianten. Manchmal ganz unmittelbar. Und dann gibt es auch Leute, die sich rausnehmen, zum Glück, dass sie sich ein bisschen Zeit schenken, bevor sie zu uns kommen, die ein bisschen entspannter sind oder sich eben einfach die Ruhephase noch rausnehmen. Was ich wichtig finde, wenn man das will. Und sowieso ist es ja eben überhaupt nicht geradlinig. Man weiss, es gibt alle Varianten von Abläufen und von Möglichkeiten. Es gibt die Leute, die rufen uns an, die machen in 10 Minuten das Gespräch am Telefon und dann ist alles erledigt. Und dann gibt es andere Gespräche, die dauern 5 Stunden.
Aha.
Das ist so der Spielraum, den wir haben und wo wir nie vorher wissen. Das ist auch das eine grosse Herausforderung. Wir gehen an einen Termin und haben keine Ahnung, ist das jetzt ein stündiges Gespräch oder ein dreistündiges Gespräch. Mit 5 Stunden rechnen wir schon nicht normalerweise, aber das hat es auch schon gegeben.
Ja, und andererseits wahrscheinlich auch sonst musst du mit allem rechnen. Oder? Du weißt ja nicht, in was für einem Zustand dass die Menschen tatsächlich sind, die du antriffst.
Ja.
Wie gehst du mit dem um?
Ja, einfach möglichst offen. Erstmal, in der Regel frage ich die Leute als erstes mal, wie es ihnen geht, um sich ein bisschen abholen, um zu spüren, wo sie stehen, um herauszufinden, auch, ob sie in einer Zackung unterwegs sind und das einfach möchten erledigt haben oder ob sie noch emotionale Bedürfnisse haben, die möchten abgeholt werden. Erstmal einfach herausfinden, wo mein Gegenüber steht, was wichtig ist, was richtig ist, in welche Richtung dass es kann gehen, finde ich eine wichtige Voraussetzung, dass man die Leute nachher gut beraten kann. Und ja, es gibt Leute, die kommen zu uns und sagen, in einer halben Stunde habe ich wieder einen Termin. Und dann sage ich, okay, dann tun wir Checklisten abarbeiten, zack, zack. Das ist eine Variante, wie man mit dem umgehen kann. Auch die ist in der Ordnung, selbstverständlich. Und dann gibt es andere Leute, die kommen ganz verloren zu uns und wissen erst mal selber gar nicht, wo sie stehen.
Was ist denn in dem Sinn das Ziel von deiner Arbeit, das wichtigste Ziel?
Also ganz praktisch gesehen natürlich den ganzen Ablauf zu organisieren. Mit dem Verstorbenen, mit der Trauerfeier, mit der Beisetzung. So, das ist so ein bisschen das Faktische. Und alles andere, das ist sehr situativ, ob es eben auch noch ein Seelsorger ist, manchmal einen sozialen Teil drin hat, das hängt vom Gegenüber in erster Linie ab. Auch interessant, wenn ich die Leute eben am Anfang amigs frage, wie es ihnen geht. Die einen, die sagen dann sozusagen als Antwort, ja, können wir anfangen. Also die möchten nicht erzählen, wie es ihnen geht. Auch das ist in der Ordnung, gar kein Problem. Aber meistens, bis zum Schluss vom Gespräch, kommt es dann doch noch hinführen. Das schafft eigentlich niemand, der emotional ist. Die Leute, die emotional sind, in dieser Situation sich komplett zu verschliessen. Und das ist das Schöne an meinem Beruf, finde ich, dass die Leute uns sehr, sehr offen, ehrlich und authentisch begegnen. Dass wir manchmal Familiengeheimnisse erfahren, die sie noch niemandem erzählt haben vorher. Dass wir manchmal sehr, sehr intime Sachen erfahren von den Leuten. Sei es aus der Historie, also aus der Geschichte, oder aber auch wie es ihnen jetzt gerade geht oder was auch immer.
So wie eine Kostbarkeit, die sich dann zeigt in dem Moment.
Genau. Genau.
Und gleich nochmal anders gefragt, unter welchen Umständen hast du am Schluss das Gefühl, jetzt habe ich, glaube ich, wirklich eine gute Arbeit gemacht.
Ja, das ist eine ganz interessante Frage. Und zwar darum, weil ich festgestellt habe mit den Jahren, dass mein Gefühl nicht immer mit dem Gefühl von meinen Gegenüber übereinstimmt. Manchmal, wenn ich gefunden habe, ja, das ist jetzt überhaupt nicht geflossen, das ist jetzt ein ganzes gespässiges Gespräch gewesen, das nicht immer noch Fluss war, dann habe ich nachher die grössten Liebesbriefe zugeschickt bekommen. Und manchmal, wenn ich denke, oh wow, da habe ich jetzt wirklich mein letztes Hemd gegeben, ja, und ganz viel bewirkt, dann kommt manchmal einfach gar nichts zurück. Das ist ganz schwierig, um da eine Antwort zu geben. Aber grundsätzlich ist klar, mir ist es wichtig, dass die Angehörigen glücklich sind, im weitesten Sinn glücklich mit dem, was wir miteinander erreichen in dem Gespräch, mit dem, was wir herausfinden, dass sie uns können vertrauen, dass wir ihnen können vertrauen, und dass sie einen guten Weg finden, mit dem Loslassen, mit dem Abschied umzugehen, in dem Ganzen hinein.
Also, und das natürlich nicht nur jetzt, also in Anführungs- und Schlusszeichen, in dem entscheidenden Gespräch, sondern auch das, was dann nachher kommt, oder die ganze Bestattung etc.
Im ganzen Prozess, genau. Mhm. Wir laden die Leute auch immer herzlich ein, wenn sie das wollen, uns bei allem zu begleiten, was wir machen zum Beispiel. Das sind ganz, ganz wertvolle Momente, die können entstehen. Es sind meistens nicht die grossen Sachen, die wirklich wichtig werden sie nachher retrospektiv für die Leute, sondern sind meistens die ganz kleinen, feinen Sachen. Sechs etwas Spezielles, was sie noch ins Arg hineingelegt haben. Sechs, dass sie uns geholfen haben beim Waschen von Grossmutter. Oder einfach so die kleinen Sachen. Es kann ganz ein intimer Moment sein, mit jemandem zusammen jemanden zu waschen. Nicht umsonst gibt es das auch in verschiedenen Religionen. Das Ritual von der letzten Wäschung, zum Beispiel bei den Muslimen oder bei den Juden, ist das ganz klar gegeben. Und das hat ganz einen grossen Wert, der bei uns ein bisschen abhanden gekommen ist, dass so lustig, wie das tönt und vielleicht auch für die einen Leute fremd, ja, aber jemand, den man gerne hat, noch das letzte Mal zu waschen, das ist so etwas Intimes und das geht nach. Mhm. Ja.
Ja, das glaube ich. Ja. Was gibt es denn sonst noch für Angebote, die du quasi kannst machen kannst? Wenn du jetzt so die kleinen Sachen sagst, das nimmt mich jetzt noch Wunder. Oder das ist jetzt etwas, wo man so ein bisschen kennt, die Möglichkeit. Gibt es noch anders, wie passt das jetzt besser?
Ja, also mal die Frage, wo findet ein Abschied statt? Das finde ich ganz, ganz einen wichtigen Aspekt. Normalerweise ist der schönste Abschied dort, wo die Leute gestorben sind, dort, wo sie sich zu Hause gefühlt haben. Sagt das die Hei, aber die meisten Leute wünschen sich das zwar, aber sterben nicht die Hei letztendlich. Sagt das aber auch im Altersheim, in dem Zimmer, wo sie die letzten Monate verbracht haben, wo vielleicht Bilder von den Enkelkindern an der Wand hängen. Das ist viel ein schönerer Ort für die meisten Leute auf alle Fälle zum Abschied nehmen, als nachher auf dem Friedhof oder beim Krematorium. Die haben das auch schön eingerichtet zum Teil, aber es ist einfach nie so persönlich. Und dort, wo jemand gestorben ist, auf dem Bettrand, dort kann man auf dem Bettrand sitzen, dort kann man jemanden noch anlängen. Es ist einfach intimer und persönlicher und es ist vor allem der gewohnte, vertraute Raum, wo man hergeht. Da sind wir auch gut ausgerüstet dafür. Wir haben so mobile Kühlplatten, wo wir eigentlich fast an jedem Ort eine Aufbahrung machen können. Wir haben auch schon mal eine Aufbahrung in einem Garten gemacht, eine Nacht lang, wo es eine Totenwache gegeben hat, wegen den Tieren natürlich dann in dem Fall, mit einem Lagerfeuer nebendran. Und das ist ein Mann, der sich das Leben genommen hat. Und das ist einfach für sie ganz wichtig, in die Nacht noch bei sich zu behalten. Und dann haben wir das eingerichtet im Garten. Und gleich haben sie so die Möglichkeit bekommen, ihren Abschied noch ankommen zu lassen im Herz. Die Realität, die Tatsache, dass er gestorben ist, das braucht ja ein bisschen Zeit bei den meisten Leuten. Am Anfang versteht man es vielleicht mit dem Verstand, aber noch nicht gerade sofort mit dem Herz. Und das braucht Zeit. Und sie haben sich die Nacht geschenkt. Und das ist ganz, ganz wunderbar gewesen. Mhm. Wir haben aber auch schon eine Aufbahrung gemacht in einem Tipi. Wir haben auch schon eine Aufbahrung gemacht irgendwo in einer Stube oder in einem Nestrich, in einem Malraum oder was auch immer.
Mhm.
Ja.
Mhm. Ist das auch ein bisschen die Funktion von dem, was nachher kommt, von der Bestattung an sich? Oder von der Beerdigung, wenn man es jetzt so sagen will, das Begreifen, das nochmal das Ritual, nochmal verstehen, hey ja, tatsächlich, das ist jetzt die Realität, der Mensch ist gestorben.
Ja, klar. Es braucht Zeit und interessanterweise ist es so, dass nahe Angehörige häufig schon ganz einen grossen Weg gegangen sind bis zur Trauerfeier. Und dort erleben wir sehr eine grosse Diskrepanz von den Leuten, die nicht ganz nach sind, die nachher an die Trauerfeier kommen, und sich eigentlich nebst dem Alltag zum ersten Mal wirklich damit auseinandersetzen, dass jetzt jemand, den sie auch kennt haben oder auch gern gehabt haben, gestorben ist. Und da kommen wir nachher von ganz vielen Nachangehörigen immer wieder gesagt über, jetzt hätten eigentlich sie fast die anderen Trauergemeinde noch ein bisschen trösten müssen. Anstatt umgekehrt. Sonst kann man streichen, aber es ist einfach ein spannender Aspekt. Es überfordert viele Nachangehörige, dass das so ist, weil sie mit dem nicht rechnen und weil sie ja selber sehr mit sich beschäftigt sind in dem Moment und plötzlich müssen sie sich noch um die anderen kümmern.
Mhm.
Und es ist ein riesiger Unterschied auch, wie jemand stirbt, ja, wenn jemand palliativ stirbt, als eins Ende von der Fahnenstange, dann sind die Leute häufig schon ganz einen grossen Weg gegangen, weil alleine mit dem Eintritt in die Palliativstation tut man sich fast wie automatisch auch mit der Möglichkeit vom Sterben auseinandersetzen, obwohl nicht alle Leute auf der Palliativabteilung sterben, aber nichtsdestotrotz passiert natürlich der Prozess. Im Gegensatz zu einem Unfall, wo man gar keine Chance hat, sich vorher damit auseinanderzusetzen.
Dann braucht es nachher wie mehr Zeit, um es zu verstehen.
Ja, viel mehr Zeit. Ja. Mhm. Da haben wir dann auch mal mehrere Gespräche mit Angehörigen, weil im ersten Gespräch man eigentlich überhaupt noch nichts planen oder in die Zukunft schauen, weil es einfach nur um den Moment geht.
Mhm. Mhm. Weil wie nicht am Ort ist, um überhaupt können für sich denken.
Genau.
Mhm. Ja, das glaube ich. Was gibt es denn für Möglichkeiten in der Bestattung?
Ja, also ganz grundsätzlich gibt es mal die Erdbestattung und Kremation, die gesetzlich erlaubt sind. Bei der Erdbestattung gibt es eine Friedhofspflicht, von dem her sind die Möglichkeiten ein bisschen eingeschränkter. Im Gegensatz zu der Kremation, wo man die Taschen auch heimnehmen darf, in die Natur bringen, mit einer Feuerwerksrakete verstreuen oder was auch immer. Ja, da gibt es viele Möglichkeiten und da gibt es auch viele Anbieter und Produkte auf dem Markt, von einem Diamant aus den Eschen herstellen, bis zu einem Schmuck mit ein bisschen Eschen drin, oder, ja, da gibt's unzählige Möglichkeiten. Und man muss schauen, was ist einem selber nach und wichtig und richtig. Und dann gibt's aber beim Ritual natürlich auch 1000 Möglichkeiten und klassisch gab man Ritual. Killen, aber heute sind nur noch 30% fühlen sich in der Kille die Heim von den Leuten. Und dann muss man sich auch überlegen, was macht man mit den anderen 70%, die sich in der Kille nicht die Heim fühlen, wo das nicht der richtige Ort ist für den Abschied für sie. Und das hängt sehr von den Familien aus ab, ja, was sie für einen Hintergrund haben, was die Verstorbenen während dem Leben für einen spirituellen Weg auch gehabt haben und so weiter. Das gilt es jedem Einzelfall herauszufinden.
Mhm. Hast du schon so ein bisschen ausgefallene Bestattungswünsche erlebt, wo du selber gedacht hast, ah, schau jetzt auf diese Idee, wäre ich jetzt selber noch nie gekommen?
Ja, wir haben zum Beispiel auch schon mal eine Voodoo-Bestattung gehabt.
Was ist denn das?
Ja, Voodoo, genau. Das ist eine Naturreligion eigentlich, wo sich vermischt hat nachher mit dem Missionieren und so weiter, mit auch durch Ausbrüche von uns. Und ja, die haben einfach ein ganzes Wochenende lang auf dem Friedhof haben die irgendwelche Ritual gemacht. Die ich selber nicht ganz genau verstehe. Mhm. Ich kann da jetzt mich nicht detailliert darüber erzählen. Aber es ist interessant gewesen. Es ist auch interessant gewesen, was es ausgelöst hat bei der Friedhofverwaltung, bei den Nachbarn dort von dem Friedhof und so weiter.
Das habe ich jetzt gerade fragen. Ist denn das so einfach gewesen zum Umsetzen, dass Sie da das ganze Wochenende lang...
Ja, es war an sich einfach eine Aufbahrung gewesen. Und eine Aufbahrung darf man besuchen. Und wir haben dann schon mal ein Telefon vom Friedhof bekommen, weil Nachbarn sich gemeldet haben. Und, aber grundsätzlich, ja, solange die nicht zu laut sind und solange die nichts verboten nichts machen, klar, darf man das machen. Ja.
Was bei euch ja noch speziell ist, ist, dass man kann nicht nur im klassischen Leichenwagen transportiert werden, sondern auch im Bestattervelo, also in einem Cargo-Velo. Wie bist du auf die Idee gekommen?
Auf die Idee bin ich gekommen, als ich geheiratet habe, habe ich mir von meinen Freunden als Hochzeitsgeschenk ein Cargo-Velo gewünscht, und zwar mit dem Gedanken, meine Familie gut können durchs Leben zu tragen. Das ist dann tatsächlich so gewesen. Ich habe zuerst meine Frau, wo sie hochschwanger war, habe mich so auf den Merit gefahren. Das war eine Zeit, in der es noch fast kein Cargo-Velo gegeben hat in der Schweiz. Wir mussten das noch müssen im Ausland bestellen. Und haben wir dann nicht, und später war meine Tochter natürlich immer in allen Varianten vorne drauf gewesen. Zuerst im Chaisenwagen, dann auf dem Dreirad und dann, ja, einfach in allen Varianten. Und dann habe ich mir da natürlich schon überlegt, wenn ich dort einen Sarg vorne drauf bringe, weil ich Bestatter gewesen bin, und das wäre aber mit dem Velo unmöglich gewesen. Und ich habe dann noch 10 Jahre müssen warten, bis es ein Velo gegeben hat, das genug stark und genug sicher ist. Ich habe immer gesagt, weil wir von Bern sind, man muss den Muristall da durchab und den Aargauerstall da raufkommen. Sonst funktioniert es nicht. Und dann hat es dann irgendwann mal so ein Cargo-Velo gegeben, das genug starken Motor hatte zur Unterstützung und wo auch gute Bremsen, also 2 Töpfbremsen vorne hat und Autorädchen, dass es auch genug stabil und sicher ist. Und dann haben wir noch müssen sehr einen ambitionierten Velo-Mech finden, wo uns das Velo umbauen hat. Und das, wie könnte es anders sein? Wir haben einen holländischen Velo-Mech gefunden. Der Short von Winterthur ist der übrigens, von Double Dutch heisst seine Bude, Doppel-Holländer sozusagen. Er ist mit seinem Bruder zusammen, hat er das, die Firma gegründet. Und die haben uns dann das Velo so umgebaut, dass wir es als Bestatter-Velo können brauchen. Und das ist köstlich mit dem Velo. Das Köstliche an dem Velo ist, ich sage immer, es kann zaubern. Und zwar zaubert es, indem die Leute in dem Moment, wo sie sich dafür entscheiden, häufig gar noch nicht wissen, was das wird passieren. Zum Beispiel der Mann, der gesagt hat, seine Frau, die sei immer mit dem Velo unterwegs gewesen, wir sollen doch sie mit dem Bestatter-Velo abholen, wo er uns nachher auf dem halben Weg plötzlich gefragt hat, ob er nicht selber darf, die mit dem Velo fahren. Und wenn man da mal 3 Sekunden darüber nachdenkt, wenn man seinen liebsten Mensch auf der Welt selber auf den Friedhof zum Krematorium fährt mit dem Velo, kommt das Ganze tiefe Bedeutung über, ja. Wo man vorher nicht damit gerechnet hat, weil gar niemand auf die Idee gekommen ist. Also mit dem Bestattungsauto hat uns noch nie jemand gefragt, ob er selber darf fahren. Und beim Velo passiert das auf einmal und es hat eine Bedeutung. Oder eine andere schöne Geschichte mit dem Bestatter-Velo, die wir erlebt haben. Das ist ein junger Mann, der gestorben ist, wo die Eltern gefunden haben, es gäbe dann erst in einem Jahr zu seinem Geburtstag ein Lebensfest, ja, für ihn. Und im Gespräch haben wir dann aber herausgefunden miteinander, dass da etwas fehlt im Moment für alle seine Freunde, zum ein Ritual, das fehlt, ja. Und wir haben dann in den sozialen Medien von ihm gepostet, wo die Aufbahrung ist und bis wann, und dass wir ihn dort mit dem Velo werden abholen, und haben alle seine Freunde aufgerufen, auch mit dem Velo dort parat zu stehen, wo das wollen. Wir haben keine Ahnung gehabt, ob jemand kommt und wie viel das kommen, aber es sind dann 30 Velo dort parat gestanden. Und dann sind wir so quer durch die ganze Stadt gefahren, miteinander bis zum Krematorium, und alle seine Freunde sind dann noch weiter gefahren, an einen Ort, wo sie mit ihm schon ganz oft gewesen sind, als ehemalige Pfadi, ein Feuer machen und Gewürz braten, Bier trinken, anstossen miteinander und plötzlich haben sie ihr Ritual geschenkt bekommen. Das meine ich damit, wenn ich sage, das Velo kann zaubern.
Grandios. Ja. Mega schön. Du hast auch schon gesagt, und sagst es auch immer wieder, dass es dir auch wichtig ist, dass wir den Tod mehr ins Leben holen, dass wir in der Öffentlichkeit auch mehr darüber reden. Oder einfach überhaupt, dass wir ihn nicht immer so verstecken. Auch das ist eine Art, ein bisschen ein Beitrag, oder mit dem Velo. Kannst du das mal beschreiben, wie das aussieht und wie das aussieht, wenn du mit dem dort die Stadt fährst?
Ja, genau. Also man kann sich so ein Lastenvelo mit Kind vorne dran vorstellen. Und vorne ist einfach viel grössere Ladefläche, wo dann der Sarg drauf ist. So wie bei einer Bestattungskutsche, wo aber nicht vorne dran Rössli angespannt sind, sondern hinten dran eben noch ein Rad mit dem Motor und den Pedalen dran. Und ganz am Anfang, wo wir das Velo hatten, haben wir noch so ein bisschen Blachen rundherum gehabt, weil wir selber sehr unsicher gewesen sind, wie die Öffentlichkeit auf das reagiert. Ja.
Wenn der Sarg sichtbar ist.
Genau, wir sind scheuch gewesen ein bisschen, haben selber nicht recht gewusst, wo wir stehen mit dem Thema. Und in der Zwischenzeit fahren wir eigentlich fast nur noch offen rum, außer der Familie wünscht sich, dass man den Sarg nicht sieht. Das heisst, der Sarg, der ist sichtbar, wenn wir rumfahren. Genau. Und das bewirkt etwas und so das interessante Bild, um sich das vorstellen können. Das ist, wenn man am Bahnhof zu Bern beim grossen Fußgängerstreifen direkt vor dem Bahnhof anhaltet, weil es rot ist und links und rechts hat es 100 Leute, die am Warten sind, dann löst das etwas aus bei den Leuten. Das bewegt eigentlich alle, da schaut niemand nicht her. Und einerseits ist es sehr überraschend, wie viele Leute positiv auf das reagieren. Das ist wirklich verblüffend gewesen für uns. Da jetzt Leute, die uns überholen mit dem Velo und sagen, ah, gute Reise. Und, oder wenn wir noch immer stehen mit dem Sarg-Velo, dann hat es Leute, die den Sarg kommen, streichen lassen oder so. Ja, das erleben wir sehr oft. Und andererseits gibt es aber natürlich auch Leute, denen schauben wir ein bisschen auf die Füsse damit. Die überfordern wir ein bisschen, die bringen wir in ein Thema, in ein Gefühl, wo sie in dem Moment vielleicht lieber gerade nicht wären. Und das bin ich gern bereit, in Kauf zu nehmen, weil ich weiss, dass so Enttabuisierung funktioniert. Ja, das haben wir in den Altersheim gesehen. In den Altersheim haben wir früher heimlich zu Abend gespart, durch die Tiefgarage, durch den Hintereingang rein müssen, einfach so, dass es niemand den Sarg sieht, dass niemand merkt, dass jemand gestorben ist. Und das hat sich zum guten Glück in den letzten Jahrzehnten komplett geändert. Heute gibt es kaum mehr ein Altersheim, wo wir den Tod verstecken müssen. Und das hat eine absolute positive Auswirkung auf die Bewohner. Ja, früher, wenn wir dann in ein Altersheim gekommen sind und uns doch mal jemand gesehen hat, sind alle erstarrt. Und heute sitzen sie im Eingang, wir laufen vorbei und sie sagen, ah, der Gusti ist gestorben. Sie sehen aber auch den Weg, wo sie irgendwann werden gehen. Und das hilft, um sich zu entspannen. Und selbst wenn man damit jemand zuerst ein, zwei, dreimal ein bisschen verknüpft, schlussendlich hilft das den Leuten. Und darum bin ich gern bereit, auch den unangenehmen Aspekt ein bisschen in Kauf zu nehmen.
Ja, das finde ich mega wichtig, weil es ist ja einerseits klar, ist es hart zu sehen, also ich meine, es ist eine traurige Tatsache, oder zu sehen, okay, steht mir auch noch bevor. Und ja, je nachdem hat man dann natürlich Angst und gleich ist es ja auch mit der Angst ein bisschen so eine Sache, oder? Wie gross die Angst wird, hängt ja durchaus ein bisschen davon ab, wie konkret meine Vorstellungen davon sind. Und je vager, desto schwieriger mein Umgang. Also ich finde das irgendwie sehr, wenn es so konkret wird, man kann es anschauen, man kann es anlangen, man sieht. Und abgesehen davon, in einem Altersheim, ich bin ja auch durch den Haupteingang mal reingekommen. Warum soll ich durch die Tiefgarage wieder raus? Es ist ja auch irgendwie...
Absolut.
Also ein bisschen... Es geht eigentlich darum, auch das Leben nochmal zu würdigen. Und ich glaube auch, man kann ja die Menschen auch nicht wirklich schonen.
Ja, das ist ja sowieso im Leben, im ganzen Leben so, nicht nur beim Sterben, auch bei diesen tausend kleinen Töten, die wir im Leben erleben, wenn wir etwas verlieren, was wir gerne haben, sei es noch so klein oder sei es noch so gross. Und ganz häufig sind es aber ja eben genau die Momente, wo uns dann am letztendlich, wo zuerst mal ein bisschen wehtun, ja, wo einem Angst machen, wo ganz viel Gefühl auslösen, aber wo uns letztendlich auch bewegen und weiterbringen. Ich darf das so sagen, weil ich das auch gerade am Erleben bin. Wir haben es gerade schwierig in unserer Beziehung und das löst gerade ganz viel Bewegung aus.
Mhm.
Und wir wissen noch nicht, wo uns das herführt, aber erstmal macht es einem ohnmächtig, es tut weh, es macht wütig, es macht das ganze Gefühlschaos, was macht. Und das ist,
wenn es ist bedrohlich, oder?
Ja,
es ist sehr bedrohlich.
Absolut. Wie geht es weiter?
Mhm.
Ja.
Und gleich bist du eben genau gezwungen, dir das zu überlegen,
ja,
oder?
Es ist auch eine riesen Chance.
Mhm.
Es ist eine riesen Chance. Und wenn man die Bereitschaft hat, sich darauf einzulassen, manchmal ein bisschen mehr, manchmal ein bisschen weniger.
Ja, das ist legitim,
dann,
oder?
Mhm. Dann bringt es einem normalerweise weiter.
Ja. Ja. Ja, das denke ich auch. Ich finde, das passt eigentlich sehr gut zum Thema Trauer. Was heisst für dich Trauer?
Also für mich ganz persönlich bedeutet Trauer erstmal innehalten und mich selber wieder besser spüren. Spüren, wo ich stehe, was ich im Alltag manchmal ein bisschen vergesse oder verliere. Und Trauer bringt mich letztlich wieder näher zu mir. Das finde ich für mich ganz persönlich sehr einen interessanten Aspekt, den ich tatsächlich gern habe. Der Anfang nicht, da bin ich genug ehrlich. Aber dort, wo es mich herführt, das schon. Ja.
Wie fühlt sich denn der Anfang an?
Ja, verschissen. Ja, unangenehm. Es macht mich machtlos, ohnmächtig, wütig, traurig, all das ganze Paket.
Mhm. Mhm.
Genau.
Du hast jetzt auch gesagt, wütig.
Ja.
Und wir haben es schon kurz davon gehabt, wie schwierig das Thema Wut ist, gerade in der Trauer. Auch sonst, aber in der Trauer hat es halt einfach auch eine wichtige Funktion.
Ja, Wut ist, das erlebe ich tagtäglich mit den Angehörigen, fast in jedem Trauerprozess ein Bestandteil. Und Wut kann sich auf ganz viele verschiedene Arten und Weise zeigen. Manchmal zeigt sie sich mit Schuldzuweisung gegen andere oder gegen sich selber, indem man sich Vorwürfe macht für etwas, was man noch gemacht hat oder etwas, was man nicht mehr gemacht hat. Oder indem man verrückt ist auf Gott, auf die Welt, auf den Ärzte, auf den Bestatter oder ganz egal auf was, ja, auf andere Angehörige, weil sie es nicht richtig machen oder whatever. Ja. Ist eigentlich alles ein Ausdruck von Wut.
Mhm.
Das ganze Paket. Häufig auf alle Fälle. Und ist total verpönt in unserer Gesellschaft, um das Leben.
Gerade in der Trauer, oder?
Sowieso.
Wie wenn Trauer einfach nur so etwas Stilles wäre.
Sowieso, ja. Aber ja, es ist natürlich sowieso schwierig, mit jemandem in Trauer umzugehen. Das ist für ganz, ganz viele Leute eine riesige Hemmschwelle, trauernden Leuten zu begegnen. Das ist die Geschichte, von, dass Nachbarn plötzlich die Strassenseite wechseln und so, ja. Aber wenn sie noch wütig sind, dann ist es umso schwieriger. Natürlich, ja. Weil das ist so eine grosse Kraft, so eine grosse Intensität und das braucht wirklich einen breiten Rücken, um dem begegnen. Und es braucht vor allem auch die Bereitschaft, sich auf sich selber einzulassen. Es braucht Bereitschaft, das, was es bei einem auslöst, anzunehmen. Sonst kann man dem gar nicht auf eine gesunde Art begegnen.
Mhm.
Ja. Und das ist nicht alle Leute bereit, was auch legitim ist. Und das sind dann eben die Leute, die vielleicht einmal die Strassenseite wechseln, damit sie den eigenen Gefühl, dem, was bei ihnen auslöst, nicht mehr begegnen.
Mhm.
Und das ist ganz, ganz wichtig, das zu wissen für Leute, die einen intensiven Todesfall haben. Also jemand, der ganz plötzlich gestorben ist oder jung oder ein Kind oder so, dort spielt das noch viel mehr, als wenn jemand in einem gesunden Alter stirbt. Dass das passiert und dass sie auf das vorbereitet sind. Dass sie das nicht so persönlich nehmen, dass sie es einordnen können. Dass sie wissen, warum die Leute so reagieren. Es hat nämlich gar nichts mit ihnen zu tun, sondern nur mit dem, was sie auslösen bei den Leuten. Und dass die Leute die anderen Leute überfordert sind mit dem.
Kannst du dort als Bestatter auch eine Funktion übernehmen? Oder meine Frage ist dann gerade, poppt dann gerade so auf im Kopf, ja, und wie mache ich es dann, wie weiss ich es dann als Freundin?
Ja.
Wenn ich es nicht eh schon weiss.
Ja.
Wer sagt es mir?
Also, was ich den Leuten empfehle, das ist, dass sie sich bei den ganz wichtigen Leuten offensiv melden, dass sie ihre Bedürfnisse anmelden, dass sie sagen, hey, es wäre so wichtig für mich, jemanden zu haben, der meinen Arm nimmt. Und es ist überhaupt nicht nötig, dass du es richtig oder falsch machst, nur dass du da bist. Mhm. Ja. Die Leute die Angst zu nehmen, sie offensiv einzuladen, weil von sich aus trauen sie sich kaum auf einem zuzugehen, aus Angst, etwas falsch zu machen.
Mhm.
Ja.
Mhm.
Und das kann man sicher, dass die Leute ganz genau spüren und kommunizieren, was ihnen wichtig ist und was nicht. Und dass sie auch sagen, ob sie sich jemanden wünschen, der nur einfach gerade einkaufen für sie, oder dass sie sich jemanden wünschen, der seinen Arm nimmt, oder was ist das Bedürfnis.
Mhm. Ja. Und wenn ich jetzt aber als Trauernde, stimmt ja auch, also wirklich wütig bin, oder es sind ja auch Phasen, und jetzt habe ich aber wirklich gerade einfach eine Phase, wo so viel Wut drin ist, dann schäme ich mich auch ein bisschen dafür.
Absolut.
Wie soll ich dann meinem Umfeld sagen, hey, ich brauche jemanden, der nicht nur meine Trauer, sondern auch meine Wut aushaltet?
Ja, das ist so schwierig in unserer Gesellschaft tatsächlich. Und ich habe eine ganz köstliche Geschichte erlebt. Ich würde den jungen Mann, den ich jetzt gerade davon erzähle, sogar als einen kleinen Lehrmeister, auch für mich selber, bezeichnen. Der ist zu uns ins Geschäft reingekommen. Der ist aus dem Zürichbier gekommen und hat einen ganz jungen Mann, voller Tattoos, ein bisschen Muckibude, so. Und, also, eine eindrückliche Erscheinung. Und der ist auf mich zugestürmt gekommen, ohne mich zu begrüßen, aber hat schon von weitem gesagt, was willst du eigentlich von mir? Was mache ich da? Warum muss ich da sein? Das war unsere herzliche Begrüßung. Und er ist etwa 5 cm vor meiner Nase gestanden am Schluss. Und ich bin dann noch ein bisschen näher hergegangen. Unsere Nase haben sich schier berührt. Und ich habe ihn nicht mit der gleichen Heftigkeit, weil ich die einfach nicht gerade in mir hatte, aber sehr bestimmt gesagt, du musst überhaupt nicht da sein. Geh raus. Du musst nicht mehr kommen. Seine Schwester und seine Mutter sind auch noch dort gewesen. Und lass deine Wut raus, schrei sie in die Stadt raus. Und herzhaft, mach's. Und wenn du Lust hast, nachher wieder zu kommen, dann kommst du und sonst bleibst du draussen. Du musst überhaupt nichts. Und hat das tatsächlich gemacht. Er ist rausgegangen und hat mindestens eine halbe Stunde rumgeschrien. Und zwar richtig laut. Es wird sich, alle Nachbarn werden sich gefragt haben, was da los ist. Und das Fenster aufgemacht haben, um zu schauen, ob etwas nicht gut ist. Aber es war wundervoll gewesen. Es war eigentlich ganz gut gewesen, dass er es gemacht hat. Wir haben uns dann tatsächlich nicht mehr gesehen. Er ist nicht mehr reingekommen. Wir haben uns erst bei der Trauerfeier wieder gesehen und ganz am Schluss vor der Trauerfeier ist er zu mir gekommen. Und das ist ein Mann, wo ich das Gefühl habe, ist ein Vorurteil, dass er sicher nicht normalerweise andere Menschen in den Arm nimmt, aber er ist zu mir gekommen und er hat mich so herzlich in den Arm genommen. Das war unsere zweite Begegnung gewesen, wo wir uns einfach minutenlang umarmt haben und miteinander gerannt haben. Ja.
So schön.
Ja.
Ja. Ja, finde ich jetzt gerade wirklich mega berührend.
Ja, es geht mir auch so immer noch, auch jetzt noch, wenn ich es erzähle.
Ja. Ja. Was ja schön ist, oder, ist wie so, du hast ja wie für dich eine Grenze gezogen und gesagt, hey, ich muss mich eigentlich nicht so anschreien lassen. Aber deine Wut ist trotzdem in Ordnung. Also für mich hat die Geste wie so eine, hat wie beides drin, oder? Also ich finde es einfach auch drum so schön, weil es so zeigt, man kann, glaube ich, seine Grenzen wahren und man muss sich nicht allem aussetzen, wenn man es nicht will, nicht soll, was auch immer, ohne damit am anderen seine Wut wegzumachen. Oder?
Ja, interessanterweise habe ich das als Kind habe ich das sehr gut können. Dann habe ich mir einen anderen Bub gesucht, der mit mir geschlägert hat.
Okay.
Und dann haben wir uns abgeschlagen und haben uns gleichzeitig mögen dabei. Also es hat sich überhaupt nicht ausgeschlossen. Wir haben uns richtig ausgeteilt und es hat auch wehtan und es war scheissdreck gewesen, aber es hat auch gut da, es war sehr kraftvoll gewesen. Und heute ist das wie nicht mehr möglich. Ich finde keine anderen Männer mehr, die möglichst noch ein bisschen stärker sind als ich, damit es auch wirklich fegt, die mit mir können raufen können. Ja. Also es ist ganz schwierig, den Ausdruck zu finden und irgendwelche Küsse gehen, das ist für mich ist das nicht befriedigend. Mhm. Ja.
Was machst du in dem Fall, wenn du wütig bist?
Ja, ich habe auch ganz einen schlechten Umgang mit der Wut. Ich weiss es auch nicht. Ich bin auch häufig überfordert. Ja.
Bist du noch herausfinden.
Ja. Mhm. Darum sage ich auch, der junge Mann war sehr ein guter Lehrmeister für mich, weil er es eben gelebt hat, weil er es gemacht hat. Ja,
genau. Ja, und sich gleich Grenzen aufzeigen lassen hat, oder? Ich finde schön.
Es ist aber tatsächlich dort sehr, sehr schwierig für seine Angehörigen.
Ah, ja, natürlich.
Für sie war es ganz, ganz schwierig, dass er so reagiert hat. Das ist, die haben gut Gesellschaft repräsentiert, wie Gesellschaft nachher mit dem umgeht. Also, die haben sich geschämt dafür. Die haben sich, und das ist total traurig, dass das so ist. Ja, weil das ist so gesund, was er gemacht hat.
Mhm. Ja, absolut. Das ist ja schon auch ein Teil von der Schwierigkeit mit dem Umgang mit dieser Wut. Oder wie kann ich meine Wut zulassen, ohne dass ich anderen das Leben schwer mache damit? Weil das ist ja auch nicht richtig.
Also solange man nicht körperlich oder aber auch psychisch nachher seine Wut an anderen auslässt, finde ich, darf man sich mit dem sehr wohl zumuten. Mhm. Es gibt eine Grenze, das ist klar. Die anderen sind nicht unsere Abfallsäcke, die man darf machen damit, was man will. Das ist ganz, ganz klar. Aber nur als Beobachter, also ich sage jetzt mal am Beispiel von vorher, was die Nachbarn sich da dabei gedacht haben und ob die sich daran gestört haben oder nicht, da darf man sich zumuten. Mhm. Auch seine nächsten Angehörigen, die sich geschämt haben oder wo einfach nicht gewusst haben, wie damit umgehen, da darf man sich zumuten, absolut. Mhm. Das ist so, haben sie die Chance, das zu lernen. Sag's mal so.
Ja, und den Menschen zu spüren, oder?
Ja.
Es ist ja auch irgendwie, sonst weiss man vielleicht auch einfach gar nicht, was der andere empfindet. Jetzt ist es gerade recht offensichtlich und das ist macht auch Nähe, oder?
Ja, das mit der Nähe ist interessant, weil ich habe noch selten jemanden so herzhaft umarmt wie der junge Mann.
Ja.
Und die Nähe, die dann eben dank dem Mut von ihm entstanden ist.
Ja, in der Wut hat sich ja sein Schmerz gezeigt, oder? Und das verbindet dann schon. Du hast am Anfang, wo wir jetzt das Thema Trauer aufgemacht haben, noch gesagt, eben das, was Trauer am Anfang vom Prozess mit dir macht, ist scheiße. Aber sie bringt dich nachher näher zu dir selber.
Mhm.
Was meinst du mit dem?
Also es ist ganz, ganz, ganz banal eigentlich. Ich tue wieder tiefer schnaufen, ich tue wieder gesünder essen, im Sinn von Tempo vor allem bei mir drückt sich das aus, mehr trinken und zwar nicht nur Kaffee, sondern auch mal einen Tee zwischendurch. Ich spüre mich wieder besser. So drückt sich das aus bei mir.
Und das passiert das so ein bisschen parallel oder? Oder ist das so ein bisschen nach dem ersten Schock, wo es existenziell bedrohlich ist und alles zusammenzufallen droht?
Das passiert sehr schnell bei mir jetzt. Ja. Wenn ich mich bedroht fühle, dann passiert das sehr schnell. Eigentlich das Erste, was ich mache, ist vielleicht nebst rennen oder so, ist wieder rauf. Wieder her sitzen. Ein bisschen weniger handeln. Einfach,
Ein
bisschen mehr das Leben zurückfinden. Ja.
Ich frage mich jetzt gerade, ob es ein bisschen damit zu tun hat, dass man in diesem Moment wie merkt, dass man sich vor allem selber muss um sich kümmern.
Ja.
Dass es vor allem die eigene Aufgabe ist, ja, dass es einem gut geht.
Ja, hundertprozentig. Ja. Mhm. Hundertprozentig. Und bei mir ist es so, dass sich das eben so einschlicht, sich zu verlieren, in Anführungszeichen. Ja. Mich nicht mehr zu spüren, nicht mehr zu spüren, was gut ist für mich. So.
Ja. Ja, ja, in unserem Alltag heutzutage ist das einfach auch relativ schnell passiert.
Ja.
Ja. Wie begegnet dir denn Trauer in deiner Arbeit? Also jetzt haben wir ein Beispiel gehabt von dem jungen Mann, der wahnsinnig wütig geworden ist. In was für einer Form begegnest du der Trauer sonst?
Auf ganz unterschiedliche Varianten natürlich. Von ganz verzweifelten, grennenden Leuten bis zu Leuten, die über lustige Geschichten lachen miteinander oder etwas Berührendes erzählen oder erzählen, wie verzweifelt das ist. Da gibt es alle Varianten. Und was ich aber einfach so grundsätzlich kann sagen in Bezug auf mich, wie ich mit dem umgegangen vielleicht auch, ist, ich probiere mich zu berühren zu lassen von einem Moment. Ich sage dem durchlässig sein, weil dann kann ich einmal am Tisch sitzen und wenn die Leute eine berührende Geschichte erzählen, einmal mitrennen oder auch ein Tränchen verdrücken oder so. Und dann kann ich es nachher wieder gehen.
Mhm.
Ja, das ist so, man hört ganz häufig, vor allem von so Fachleuten aus Polizeikreisen oder so, oder auch Feuerwehr und so, man müsse sich da distanzieren davon. Man müsse sich da wie, und ich glaube, also für mich, ich kann für mich ganz sicher sagen, dass das für mich nicht funktioniert.
Mhm.
Ja. In meinen Augen, und das, was ich auch bei anderen beobachte, auch bei anderen Bestattern zum Teil, ist, dass wenn man so versucht, eine Mauer aufzubauen und sich eben fernzuhalten davon, dass die Mauer irgendwann einbricht.
Mhm.
Und dann ist sie nachher überwältigend schwer und gross. Ja. Mhm. Man muss aufpassen, dass man nicht darunter vergraben wird.
Mhm.
Es ist nicht gesund in meinen Augen. Ja.
Und da kommt noch dazu, dass ich mir jetzt vorstelle, als Hinterbliebene, ich habe es mit einem Bestatter zu tun, wo wirklich die Mauer hat.
Ja.
Ich weiss nicht, was das will machen mit mir. Ich meine, das spüre ich ja.
Klar.
Ich glaube, da würde ich wahrscheinlich nachher nicht sagen, ob bin ich froh gewesen, sind sie da gewesen.
Ja, klar. Und gleich wollte ich auch nicht behaupten, mein Umgang sei der einzig richtige.
Nein.
Weil, also ich sehe das auch bei uns im Team. Jeder von uns ist anders und geht anders damit um und
alles andere wäre ja nicht authentisch,
genau,
oder?
Genau. Ja. Genau. Das ist sicher auch sehr, einfach ganz feste Typenfrage, wie man mit dem umgeht. Und ich kann es nur für mich beantworten.
Ja. Ja. Ich habe in dem Zusammenhang schon den Begriff gehört, anstatt professionelle Distanz, professionelle Nähe.
Ja.
Und das ist wirklich so einer, der geht mir seither wie nicht mehr aus dem Kopf. Ich glaube, es war auch in einem Podcastgespräch mit einer Pflegefachfrau. Und ich so finde, dass dort würde ich mich jetzt auch sehen, oder? Also wie so, dass man kann auch näher sein und trotzdem sich bewusst sein, ich bin jetzt nicht eine Angehörige von dem Mensch, sondern ich habe gerade eine professionelle Rolle. Aber man kann sich ja trotzdem als Mensch begegnen.
Ja, dem sagt man ja Empathie.
Ja.
Ja, letztendlich. Ja. Mitfühlend sein. Spüren, wo der andere steht. Und dann darf man sich eben auch berühren lassen. Es ist auch immer wieder Thema, ja, darf ein Bestatter überhaupt rennen?
Ja.
Und ich sage meinen Mitarbeitern immer, solange ihr nicht die sind, die am lautesten rennen und euch alle noch trösten, ist alles in der Ordnung. Mhm. Ja.
Aber das wäre ja schon auch eine Frage, oder? Ist es dir auch schon passiert, dass du die Fassung verloren hast?
Nein, die Fassung verloren, so würde ich nicht sagen. Aber gar noch nicht so lange her bin ich in einem Gespräch aufgestanden und gesagt, ich gehe jetzt. Weil einfach so fies gestritten worden ist am Tisch. Gar nicht mit mir. Aber einfach so fies und so unter dem Tisch durch, dass ich irgendwann einmal gefunden habe, jetzt längt's. Für mich stimmt's jetzt nicht mehr. Ja. Und das braucht im Fall wirklich viel bei mir. Ja, meine Grenze ist wie gesteckt. Und spannenderweise bin ich gleich geblieben am Schluss, weil es hat geholfen.
Ah.
Ja.
In dem Moment haben sie wie gemerkt, was da eigentlich läuft.
Ja. Ja, zumindest ist es nachher ein bisschen milder dorthergekommen. Es ist jetzt nicht einfach, die Menschen haben sich nicht komplett verändert von einer Sekunde auf die andere, aber es ist nachher ein bisschen milder dorthergekommen. Ja. Das ist auch eine interessante Erfahrung gewesen. Dass man auch immer wieder erlebt, natürlich, das ist sowieso Streit am Tisch, ja, oder Uneinigkeit oder so. Und das sind auch spannende Momente, weil wir haben nicht Zeit, vor Gericht zu gehen. Wir müssen eine Lösung finden. Ja, das liegt in der Natur von unserer Arbeit, dass man nicht immer alles zuerst rechtlich klären kann oder, und schon gar nicht emotional, immer alles. Ja. Mhm. Und es kommt mir da eine Geschichte in den Sinn von einer Familie, wo Mutter gestorben ist. Der Vater ist schon vorverstorben gewesen. Bei dem hat es eine Erdbestattung gegeben auf dem Friedhof im Dorf. Und die sind beide aus einer Freikirche gekommen, wo es ganz klar ist, dass es eine Erdbestattung gibt. Jetzt hat aber die Mutter irgendeinmal gesagt, sie wolle dann ins Grab vom Vater. Und das ist nur als Urne möglich gewesen und nicht als zweite Sorge, weil es ein Einzelgrab gewesen ist. Und dann hat es von diesen 5 Kindern zwei gehabt, die gefunden haben, ja, es muss eine Kremation geben, obwohl das ganz gegen den religiösen Glauben gewesen ist, den sie hatten. Und die anderen 3 haben gefunden, nein, gar keinen Fall. Das hat die Mutter dann einfach so gesehen. Und über die eine Frage haben wir etwa 2 Stunden lang gestritten.
Mhm.
Und nach 2 Stunden habe ich dann irgendwann gefunden, ja, so kommen wir nicht weiter. Und habe das Fenster aufgemacht und mich ganz weit rausgelehnt, weil ich bin ja als Bestatter dort und nicht als Familientherapeut. Und ich habe mich auch tatsächlich jetzt wegen dem religiösen Hintergrund ein bisschen unsicher gefühlt, weil ich dort zu wenig gut gekannt habe. Und habe dann gleich meine ganze Mut zusammengenommen und habe gesagt, so, jetzt machen wir etwas anderes, sind ihr einverstanden damit? Ich mache ein Experiment mit euch. Dann haben sie mich mit grossen Augen angeschaut, aber trotzdem alle Ja gesagt, weil sie auch gemerkt haben, wie es blockiert war. Dann habe ich irgendeinen Stecker genommen dort im Raum und habe den am ersten in die Finger gedrückt. Es sind 10 Leute am Tisch gesessen, 5 Kinder und 5 Ehepartner. Und haben gesagt, jetzt darf einfach jeder alles sagen, was er will, was er sich wünscht, was er sich nicht wünscht und alles, was er sonst noch auf dem Herzen hat. Und alle anderen hören bedingungslos zu, ohne ein Wort dazu zu sagen. Jeder darf alles sagen und es gibt keine richtig und kein falsch. Das haben wir gemacht. Das hat erstaunlich gut funktioniert, etwa bis zum 7. oder so. Und dann hat dann irgendjemand wieder angefangen, reinzanken, aber das haben wir dann wieder unterbunden. Und dann ist dann der Redestab zurückgekommen zu mir. Und ich habe dann ganz kurz zusammengefasst, was ich gehört habe von allen. Also vor allem von diesen 5 Kindern. Und zwar, dass sie alle immer zu wenig Platz gehabt haben. Dass sie zu wenig Aufmerksamkeit bekommen haben, in der Kindheit schon. Das ist zusammengefasst, das ist das Thema gewesen, dass sie ihren Platz nicht bekommen haben. Und ich habe mir dann das dann zusammengefasst, indem ich ihnen das eben so gesagt habe und ihnen gesagt habe, der einzige Mensch auf der ganzen Welt, der euch das schenken kann, was ihr euch wünscht, das sind ihr selber. Und sonst gar niemand. Und auch das hat Mut gebraucht, so einen Aussage zu platzieren, und es ist gefühlt eine Stunde ruhig gewesen nachher, es waren wahrscheinlich nur ein paar Sekunden gewesen, aber ich habe überhaupt keine Ahnung gehabt, ob sie mich jetzt gerade rausjagen oder ob sie das annehmen, was ich ihnen gesagt habe. Und sie haben es tatsächlich sehr dankbar angenommen. Ich habe einmal von allen 5 Kindern einen Liebesbrief zugeschrieben bekommen. Und wir haben in der Zwischenzeit schon ganz viele Todesfälle in ihrer erweiterten Familie gehabt. Und der Rest vom Gespräch hat nachher noch 1/4 Stunde gedauert. Ja.
Wow.
Es ist eigentlich alles klar gewesen. Es ist nicht um das gegangen. Bei Zankereien, das fällt mir auf, geht es ganz häufig nicht um das, wo man darüber streitet, sondern um etwas, was darunter liegt. Ja, und wenn alle genug lang gestritten haben und nicht mehr mögen und genug müde und erschöpft sind, dann tut sich auch eine Möglichkeit und ein Raum auf, um das anzuschauen, was darunter liegt.
Mhm.
Ja.
Und dann ist das Streitthema gar nicht mehr so wahnsinnig schwierig zum...
Der Streit ist weg gewesen. Es sind alle, haben ja tatsächlich in den Spiegel geschaut und haben es zu sich zurückgenommen. Mhm. dann war es kein Problem mehr.
Ja, Wahnsinn. Ja.
Also das Problem, es hat sich verändert, auf jeden Fall das Problem.
Ja. Ja. Aber das ist schon auch noch ein Thema, das ich mir vorstelle als Bestatter. Begegnet dir das noch etwa, dass eben trotzdem an den Bestattungswünschen Streit entbrennt? Oder sei es jetzt, dass eben die zurückbleiben, unterschiedliche Vorstellungen haben und das vorher nie besprochen haben? Oder dass vielleicht jemand einen Bestattungswunsch hinterlässt, wo dann aber die zurückbleiben, einfach nicht anfangen können damit und sich fragen, müssen wir jetzt das wirklich so machen?
Ja.
Wie es jetzt der Papi gesagt hat.
Ja.
Oder dürfen wir es echt auch anders machen?
Ja.
Sind das auch so Fragen, die du besprichst?
Ja, das sind andauernd, ja, klar. Und da gibt es verschiedene Betrachtungsmöglichkeiten. Es gibt die gesetzliche. Rein theoretisch darf jeder Mensch selber entscheiden, was sein Bestattungswunsch ist.
Und also das, er hat quasi das letzte Wort rechtlich.
Genau.
Ja.
Nur, dass er sich dann nicht mehr zu Wort melden kann, wenn es dann darauf ankommt. Ja. Und selbst wenn man das schriftlich gemacht hat, es kann ja sein, dass er gestern Abend seinen Angehörigen noch etwas anderes gesagt hat. Das wird dann manchmal auch behauptet, wo man nicht so genau weiss, ob es stimmt oder nicht. Ja. Und dann kommt eben wieder der Aspekt, den ich vorher gesagt habe, mit dem Rechtsargumentieren, das hat gar keinen Sinn in unserer Situation, weil wir können nicht vor Gericht. Ja, die Zeit haben wir nicht. Also müssen wir einen anderen Weg finden. Irgendwie müssen wir einen Konsens finden, wo am Schluss alle können Ja sagen. Und mir gefällt das auch noch, sage ich ehrlich. Ja, dass man das eben nicht kann rechtlich austragen, dass man das muss gemeinschaftlich austragen, dass man das von der menschlichen Ebene muss austragen, weil Recht ist selten Recht. Ja. Und wenn am Schluss aber alle Ja können sagen, vielleicht auch zu einem Kompromiss oder wie auch immer, dann hat man am Recht wahrscheinlich mehr genug da, als wenn man auf dem Recht beharrt.
Ja, und gleich kann man ja eigentlich sagen, zumindest in dieser Sphäre, da müssen ja die damit leben, die da sind. Noch.
Moralisch ist es eine andere Frage, genau.
Mm-hmm.
Ja, für wer ist der Abschied? Für die gegangen sind oder für die bleiben? Ja. Emotional ist das eine andere Frage.
Ja. Hast du die Frage für dich schon geklärt?
Wie es für mich ist, ja.
Ja,
ja,
wenn du stirbst.
Ich habe das mal gemacht in einem Interview bei Radio DRS1. Genau. Zwar bin ich auch gefragt worden, ob ich das schon gelernt habe. Und dann habe ich als Antwort gegeben, nein, aber wir können das ja jetzt gerade machen. Und dann hat mich die Moderatorin gefragt, ja bitte.
Also ja bitte.
Genau. Die wichtigste Frage bei einer Bestattungsvorsorge, finde ich, ist, wie man es meint. Nämlich, ob man es genau so einhalten soll oder ob es einfach eine Idee ist, falls die Angehörigen in Verlegenheit geraten, wo man sich dann daran festheben kann. Das finde ich, das gehört in jede Bestattungsvorsorge als allererstes drin. Und für mich ist das ganz klar, es ist eine mögliche Idee. In erster Linie sollen meine Angehörigen das machen, was für sie gut ist. Das ist eigentlich schon das Wichtigste. Und dann ist es so, dass ich am liebsten hätte, dass mein Körper im Wald vergraben wird, und zwar 20, 30 cm unter Boden, dass das Leben etwas hat von mir, von meinem Körper, dass ich einen Teil von der Energie, die ich mein ganzes Leben von der Welt bekommen habe, wieder zurückgeben kann, und zwar auf eine fruchtbare Art und Weise. Aber das darf man nicht. Das ist verboten. Und darum wäre es im Moment eine Niescherung. Ich habe aber einen kleinen Hoffnungsfunken. Es gibt nämlich noch eine neue mögliche Bestattungsform. Das ist Verde Erde, wo ich ein Beirat sitze. Das tue ich da deklariere. Ich will keine Werbung machen. Ich finde es aber ganz, ganz eine gute Möglichkeit, um meinem Wunsch gerecht zu werden. Da wird der Körper kompostiert. Und mit dieser Komposterde kann man nachher hoffentlich, wenn das dann irgendwann gesetzlich zugelassen ist, im Moment ist das nicht, vielleicht das Renaturierungsprojekt unterstützen, oder man kann die Erde heimnehmen im Garten und einen Rosenstuden abpflanzen, oder was auch immer. Das würde meinem Wunsch sehr in die Nähe kommen. Und darum, ja, aber nochmal als allererstes dann so, wie es für meine Angehörigen gut ist.
Ja. Danke vielmals, Jans, hat mich ganz fest gefreut und beeindruckt auch, was alles auch dazugehört in deiner Tätigkeit, nebst den ganz praktischen Sachen, wie du dich diesen Themen stellst und auch noch am Lernen bist. Auch das beeindruckt mich irgendwie. Danke vielmals.
Bis zum letzten Atemzug. Danke dir vielmals, Elena. Merci.
Ich habe es zum Einstieg gesagt und sage es auch jetzt nochmal. Ich bin berührt und bereichert worden in diesem Gespräch. Und ich hoffe, dass auch du dich hast berühren lassen. Und wer weiss, vielleicht jetzt auch ein weniger Respekt hast vor deiner nächsten Begegnung mit einem Profi aus dem Bestattungswesen. Dass du zuversichtlich bist, dass man dir in dieser vulnerablen Situation wird mit Respekt, auf Augenhöhe und mit Geduld begegnen. Wenn du mehr wissen willst über Gian Harry, dann findest du den Link zu Aurora-Bestattungen in den Shownotes und auch noch ein paar andere Informationen. Außerdem auch einen Link zum Verein Verde Erde, wo der Gian in diesem Gespräch erwähnt hat. Danke fürs Zuhören, danke fürs Mitdenken und Mitfühlen. Nächsten Monat macht das letzte Stündli Sommerpause. Es kommt also Ende Juli keine Folge raus. Aber wie du vielleicht schon gesehen hast, ist kürzlich wieder mal eine Sonderfolge rausgekommen. Und zwar gleichzeitig mit dem gedruckten Onda-Magazin, das ganz neu auf die Welt gekommen ist. Gabriela Meissner und ich erzählen das im Nähkästchen und natürlich auch von Onda Productions. Lass doch rein, wir freuen uns auf dich. Und falls du in dieser Sommerpause noch mehr Hörstoff brauchst und schon alle Folgen vom letzten Stündli durchgelassen hast, die dich interessieren, dann lass doch unbedingt auch in Polypod rein. Gerade die letzten zwei Folgen sind wirklich sehr empfehlenswert. Es geht um schwerkranke Kinder und um ihre Geschwister. Gabriela Meissner redet mit Cornelia Makut-Wicki über das wichtige, wichtige Thema, das dringend mehr Aufmerksamkeit braucht. Für diese Folge hatte ich Unterstützung im Schnitt und der Redaktion von Claudia Moser. Danke, Claudia. Das ist ein Podcast von Onda Productions, ein Verein, der sich dafür einsetzt, dass wir offener reden können über Krankheit, Sterben, Tod und Trauer. Das war das letzte Stündli. Aber noch nicht für immer. Wir hören uns übernächsten Monat wieder, dann reden wir wieder über das Sterben. Weil Totschweigen nur selten hilft. Weil es spannend ist und viel darüber zu sagen gibt. Mein Name ist Elena Ibello. Bis bald.